unser Heiland in dem Himmel. Wenn das stimmt, was wir hier gesungen haben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von Ferne, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Es ist ja eine wunderbare Zusage, die du uns da gibst. Und mit dieser Zusage können wir in einer Woche, wo wir eine Menge wieder zu tun haben, mit Fröhlichkeit unsere Arbeit tun. Wir wissen, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und Gnade immer an unserer Seite bist. Hilf uns, dass wir das nicht vergessen. Auch in dieser vor uns liegenden Woche werden wir wieder so manche Dinge zu bewältigen haben. Hilf uns, dass wir uns daran erinnern, dass dein Friede mit uns ist. Für jetzt, für die zweite Stunde, möchte ich dich bitten, dass du Dario mit deinem Geist ausrüstest und uns das Verständnis öffnest, dass wir mit dem, was er aus deinem Wort uns sagt, auch arbeiten können. Dass es uns stärkt für unser Leben. Wir möchten dich bitten, dass du mit uns jetzt in dieser Stunde bist. Amen. Amen.
Wenn Sie wissen, was Sie beten. Ich habe mir heute Verstärkung geholt, gerade für den Anfang der Predigt, weil manches kann man nicht alleine machen. Und ich habe mir heute Verstärkung durch die Lilly geholt, die sich zwar gerade hingesetzt hat, aber jetzt muss ich sie förmlich nach vorne bitten. Komm mal zu mir. Und wenn der Hubert gerade gebetet hat, dass wir das auch umsetzen können, dann ist das wirklich ein Gebet. Und wenn wir heute Morgen gelesen haben, Gottes Wort lesen, annehmen und umsetzen, dann geht es darum. Gott segne uns darin.
Lieber Gott, ich hätte da ein kleines Anliegen.
Ja?
Also, ich habe mir so einige Gedanken über meine Zukunft gemacht.
Ich auch.
Wie, du auch?
Ja, ich habe mir auch Gedanken über deine Zukunft gemacht. Schließlich liegt sie mir ja auch am Herzen.
Ja, natürlich. Deshalb möchte ich ja mit dir reden.
Das freut mich, dass du nicht einfach drauf losplanst.
Natürlich nicht. Schließlich bin ich ja Christ. Aber ich habe mir so einige Gedanken gemacht.
So?
Ich habe sogar schon einen Vertrag aufgesetzt. Siehst du? Hier.
Mhm.
Auf dieser Seite habe ich aufgeschrieben, was ich von dir erwarte und auf der anderen, was ich für dich tun möchte.
So, so.
Nun müsstest du nur noch hier unten rechts unterschreiben, dass du mit meinen Plänen einverstanden bist und deinen Segen dazu gibst. Also hier, unterschreibst du?
Nein.
Nicht? Das heißt, dass du nicht einverstanden bist mit meinem Vorschlag? Ich kann ihn auch ändern. Ich könnte meine Andachtszeit um die Hälfte verlängern. Meine Gebete zu dir könnten noch intensiver werden, lieber Gott. Ich könnte auch...
Das ist nicht nötig. Ich habe auch einen Vertrag vorbereitet. Du musst nur noch unterschreiben.
Aber da steht ja gar nichts drauf. Das ist nur ein leeres Blatt?
Oh nein, keine Angst. Ich werde ständig etwas hinzuschreiben.
Dann erwartest du von mir also so etwas wie eine Blanko-Unterschrift? Ich soll dir die Planung meiner Zukunft überlassen, ohne zu wissen, was du daraus machst?
Genau.
Aber wenn du mich nun in die Mission nach Afrika hinschickst, wo ich die Hitze gar nicht vertrage,
Ich weiß schon, was gut für dich ist und auch, was nicht gut für dich ist.
Aber dann könntest du mir noch sagen, was auf mich zukommt.
Das brauchst du jetzt noch nicht zu wissen. Es reicht, wenn du weißt, dass ich dich lieb habe und das Beste für dich will. Weshalb vertraust du mir nicht einfach? Dankeschön. Wie sieht das mit unserem Gottvertrauen aus? Reden wir von Gottvertrauen, wie bei diesem Deal mit Gott, indem wir Gott vorschlagen, was er tun soll und wozu wir gerade mal bereit sind zu tun? Oder lassen wir uns auf Gott ein und unterschreiben ein leeres Blatt Papier und lassen uns von ihm sagen, was wir tun sollen und was er von uns erwartet? Lassen wir uns in die Berufswahl reinreden? Oder sogar in die Partnerschaftswahl? Könnte es auch die Mission in Afrika sein, wo ich doch hier einen super Job habe und gutes Geld verdiene? Wie sieht unser Gottvertrauen aus? Wie sieht dein Gottvertrauen aus? Will ich so eine Beziehung zu Gott, völlige Abhängigkeit, ausgeliefert sein? Und bitteschön, was bringt mir das? Bevor ich auf diese Fragen eingehen möchte, möchte ich gerne auf ein biblisches Verständnis von Gottvertrauen eingehen und darüber mit euch nachdenken. Ich möchte gerne mit euch über Jesajas Berufungsgeschichte nachdenken. Jesaja bedeutet, Gott wird retten oder Gott ist Heil. Jesaja war ein Judäer. Er lebte in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Er hat einige Könige erlebt, den Usia, den Jotam, den Ahas und den Hiskia. Er war mit einer Prophetin verheiratet. Er hatte zwei Söhne. Und das Neue Testament unterschreibt die Wichtigkeit für den Jesaja, indem sie ganz viele Zitate, über 400 Zitate im Neuen Testament von Jesaja vorkommen. Wer mitlesen möchte, Jesaja 6. Jesaja 6, da heißt es: Es war in dem Jahr, als der König Usia starb. Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie sein Gesicht, mit 2 den Leib und 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Dann kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Erst einmal bis dahin. Wir haben die Situation, dass das Königreich Israel geteilt ist in Juda und in die anderen 10 Stämme Israels. Israel ist 722 vor Christus von Samaria belagert worden. 587 ist Juda durch Babylon eingenommen worden. Das ist so die Zeit. Und die Gottesdienste zur Zeit von Jesajas waren nur noch Formsache. Sie hatten mit einem geistlichen Leben, mit einem persönlichen Leben, mit einer persönlichen Beziehung zu Gott nichts zu tun. Wenn man so die ersten Kapitel sich vom Jesaja anguckt und so die Überschriften sich anguckt, sieht man, dass das Leben zerstört ist. Gott sagt, eure Hände sind voller Blut. Die Gottesdienste sind verfälscht. Die Selbstsucht steht im Mittelpunkt. Der Lebensstil der Menschen ist unwürdig. Und die Konsequenz aus dem Handeln heraus lesen wir in Kapitel 5, Vers 25. Da heißt es, darum ist der Herr zornig auf sein Volk. Er reckt seine Hand hoch und schlägt zu. Davor erzittern die Berge und auf den Straßen und Plätzen liegen die Leichen wie Abfall. Trotzdem legt sein Zorn sich nicht, noch ist seine Hand drohend erhoben. In dieser Situation wird Jesaja zum Propheten berufen. Prophet sein, das hört sich toll an. Direkt von Gott zu erfahren, was in der Zukunft passiert. Aber damit ist es nicht getan. Man muss dieses Wissen, diese Information auch weitergeben. Und das war nicht immer angenehm. Wenn man dem König zum Beispiel sagen musste, dass er sich falsch verhält, dass er sich ändern soll, dann hat das den einen oder anderen Propheten den Kopf gekostet. Prophet sein, doch nicht so attraktiv, wie man sich das vorstellt. Jesaja wird zum Propheten berufen. Er hat eine Vision. Er sieht Gott auf seinem Thron sitzen. Die Engel um Gott herum loben ihn und seine Heiligkeit. Und dann geht der Text weiter. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Jesaja antwortete, ich bin bereit, sende mich. Gott sagt, geh und sag zu diesem Volk, hör nicht zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt es doch nicht. Redet zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren geschlossen und ihre Augen verklebt, sodass sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheiligt werden. Wie lange soll das dauern, Herr, fragte ich. Der Herr antwortete, bis die Städte zerstört sind und die Häuser leer stehen, das ganze Land zur Wüste gekommen ist. Ich werde die Menschen fortschaffen und das Land wird leer und verlassen sein. Ist nicht ein Zehntel übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die auf dem Stamm einer gefällten Eiche oder Linde wachsen. Sie werden abgefressen. Der Stumpf aber bleibt und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen zu Gottes Ehre. Das ist der ganze Text. Diese Situation, wo Gott ihn beruft, ist nicht die schönste. Gott beruft ihn und gibt ihm einen Auftrag und er erklärt sich bereit, dazu gleich noch mehr. Aber zuerst wird die Heiligkeit Gottes beschrieben. Ich weiß nicht, ob wir die Heiligkeit Gottes, ob wir sie uns im Alltag irgendwo auch bewusst machen. Ob wir uns bewusst machen, dass Gott heute auch noch heilig ist. Dass wir vor Gott stehen. Dass wir ihn anbeten. Dass wir ihm die Ehre geben. Dass wir ihm danken, dass er sich um uns kümmert. Dass er uns liebt. Oder reden wir da mit einem Kumpel, mit einem Wunschautomaten? Lieber Gott, mach doch, dass ich bald eine Freundin finde, und zwar eine hübsche. Lieber Gott, ich brauche einen Job, mindestens 3000 Euro, netto versteht sich. Lieber Gott, es ist heiß, ich brauche ein Haus mit Pool, und zwar schnell. Wer weiß, wie lange der Sommer noch anhält. Ich möchte das Leben genießen. Reden wir manchmal so mit Gott, wie mit einem Wunschautomaten, wo ein bisschen der Respekt, die Heiligkeit verloren geht? Als Jesaja Gott sieht in seiner Vision, hat er das Gefühl, sterben zu müssen. Wahrscheinlich hat er einen dicken Kloß im Hals. Er hat das Gefühl, dass er verloren ist. Luther übersetzt, wehe mir, ich vergehe. In dieser Situation wird er sich seiner Schuld, seiner Sünden gegenüber Gott bewusst. Unreinheit, von Unreinheit spricht er. Sie wird durch Angst, durch Todesangst zum Ausdruck gebracht. Im 2. Mose heißt es, mein Angesicht kannst du nicht sehen, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Vielleicht erinnert sich Jesaja genau an diesen Text in Mose. Ich stelle mir das so vor, wie mit Licht und Dunkelheit. Wo Licht ist, kann es nicht dunkel sein. Dieser Spruch, wo viel Licht ist, ist viel Schatten, ist Quatsch. Schatten ist nur, wenn da ein Gegenstand zwischen Licht ist. Aber wenn du irgendwo das Licht anmachst, ist es hell. Und wo viel Licht ist, ist es sehr hell. Und wo Gott ist, da ist es sehr hell. Wo das Gute ist, kann das Böse nicht sein. Wo Gott ist, kann die Sünde nicht bestehen. Die Sünde wird ausgelöscht. Es gibt kein Miteinander. Entweder Licht oder Dunkelheit. Entweder Gott oder Sünder. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat jeder von uns Schuld. Auch wenn wir keinen umgebracht haben. Haben wir mit Sicherheit schon mal jemanden beleidigt oder verletzt. Und die Bibel nennt das auch Sünde. Also sitzen wir alle in einem Boot. Und von alleine kommen wir da auch nicht raus. Genauso wie Jesaja sich von sich aus selbst nicht reinigen konnte, können wir das auch nicht. Jesaja wird mit einem Kohlestück vom Altar gereinigt. Der Altar steht für Opfer. Und das Opfer steht letzten Endes für Jesus. Jesus selbst reinigt uns von unserer Schuld. Nachdem der Engel Jesaja von seinen Sünden gereinigt hat, durch das Opfer, ist Jesaja in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Es ist interessant, dass er erst Gottes Stimme wahrnimmt, nachdem er gereinigt worden ist. Vorher hat er Gottes Stimme nicht gehört. Vielleicht empfinden wir das manchmal auch so, dass wir Gottes Stimme nicht hören. Könnte es sein, dass in unserem Leben etwas nicht stimmt, dass etwas zwischen Gott und uns ist? Kann es sein, dass ich an meiner Lieblingssünde festhalte? Die anderen sehen das ja nicht, aber ich und Gott sieht es sowieso. Vorhin habe ich gesagt, Gott sieht das, aber er verpetzt uns nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns Menschen. Wir sehen das und erzählen das sofort weiter. Hast du gesehen, was der Pastor eingestellt hat? Ich weiß was. Gott sieht das auch, aber er erzählt es nicht rum. Er spricht uns persönlich an. Woran hältst du fest? Sind es die kleinen Betrügereien, um finanzielle Vorteile zu bekommen? Beim Finanzamt? Die Raubkopien? Das macht sowieso jeder, also. Und die Verluste sind alle einkalkuliert. Das zahlen wir sowieso irgendwo. Es ist der Streit mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Geschwistern, mit unseren Nachbarn, mit denen wir schon 20 Jahre nicht mehr reden. Das Fremdgehen. Ist es der Neid, der dich zerfrisst? Gott will uns davon befreien, wenn du es zulässt. Jesaja wird durch einen Engel gereinigt. Jesaja lässt es zu. Und er hört Gottes Stimme. Und Gottes Stimme fragt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Gott fragt, bist du dabei? Machst du mit? Was hätten wir denn geantwortet, wenn wir an den Hintergrund denken, in dem Jesaja diese Botschaft gehört hat? Also, ich glaube, ich hätte erstmal ganz vorsichtig gefragt, worum geht es denn eigentlich? Was soll ich den anderen denn sagen? Ist es eine positive Botschaft oder eine negative Botschaft? Positive Botschaft, okay, dafür kannst du mich gewinnen, aber eine negative, das könnte mich den Kopf kosten. Vielleicht würde ich auch sagen, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Mal eine Nacht drüber schlafen, vielleicht werden es auch zwei. Du hast ja Zeit. Vielleicht würde ich auch nach Ausreden suchen. Ihm erklären, warum gerade ich nicht derjenige bin, der die richtige Person ist. Es gibt bestimmt Leute, die können das viel besser als ich. Vielleicht schlagen wir auch direkt jemand anderen vor. Nimm doch den Hubert. Der hat schon so viel Erfahrung. Oder wir würden vielleicht auch einige Bedingungen vorbringen. Wenn ich das mache, dann musst du bitteschön. Und dann wird unsere Liste länger und länger und länger. Oder wir würden ihm erklären, warum wir das nicht machen, weil wir so viele Fehler haben. Und da fällt uns was ein. Bei Gott kommt es aber auf die Bereitschaft an, nicht auf die Fähigkeiten. Für die Fähigkeiten sorgt Gott. Das ist Vertrauenssache. Es ist eine Sache der Beziehung zwischen Gott und mir. Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Das Interessante, er willigt ein, bevor er weiß, worum es geht. Er unterschreibt sozusagen diesen Blankovertrag. Und das ist Gottvertrauen. Er lässt sich auf Gott ein, ohne zu wissen, wo Gott ihn hinführt. Und er stellt auch keine Bedingungen. Auf diese Bereitschaft kommt es an. Auf dieses Gottvertrauen. Dafür haben wir am Anfang gebetet. Jetzt möchte ich gerne den Blick so auf Gott richten. Bevor Gott Jesaja den konkreten Auftrag gibt, fragt er ganz allgemein nach einem Boten. Hat Gott das nötig, zu fragen, zu bitten? Er hat doch die Macht. Er könnte sagen, du gehst jetzt. Keine andere. Du bist gemeint. Du gehst jetzt. Aber das macht Gott nicht. Gott, der Schöpfer der Erde, der dich gemacht hat, der fragt. Höflich. Willst du für mich arbeiten? Und er wartet auch noch die Antwort ab. Das zeugt für mich von Größe, von Heiligkeit und von Liebe. Wie würdest du dich entscheiden, wenn Gott dich fragt? Möchtest du mitmachen? Bist du dabei? Gottvertrauen lässt sich nur durch Bereitschaft erfahren. Und wenn ich mich auf ihn einlasse, kann ich ihn auch erleben. Gucken wir uns die Botschaft an, den Auftrag. Nachdem Jesaja sich entschieden hat, Gottes Bote zu sein, nennt Gott ihm den Inhalt. Und es ist eine negative Botschaft. Zusammengefasst lautet die Botschaft an das Volk: Hört zu, aber ihr werdet kein Verständnis haben. Seht zu, aber ihr werdet keine Einsicht haben. Gott spricht von einem Tauben, von einem blinden Volk, das weder umkehren wird, noch gesunden wird. Gott weiß im Voraus, dass die Predigt seines Propheten vergeblich sein wird. Und das Verhalten des Volkes hat Konsequenzen. Untergang, Krieg, Vernichtung. Das Volk wird in die Gefangenschaft geführt. Und so ist es dann auch 587 vor Christus, also circa 150 Jahre später, gekommen. Juda wurde vom Königreich Babylon erobert. Zu uns sagt Gott auch, wenn du mein Liebesangebot nicht annimmst, wirst du sterben. Du kannst nicht neben mir bestehen. Denk mir nochmal an Licht und Dunkelheit. Aber ich will mit dir leben. Deswegen habe ich dich ja auch gemacht. Deswegen will ich mich ja auch um dich kümmern. Nimmst du an? Ich warte auf deine Antwort. Und ich respektiere deine Antwort. Am Anfang habe ich gefragt, ob ich so eine Beziehung haben möchte, wo ich mich völlig ausliefere, wo ich mich abhängig mache? Jeder muss seine eigene Antwort geben. Ich für mich, ich will das. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott mich gemacht hat, mit einem freien Willen, dann kann ich mich für ihn und auch gegen ihn entscheiden. Wenn er mich gemacht hat, dann weiß er auch, was das Beste für mich ist. Wenn Jesus für mich gestorben ist, dann hat er damit meine Schuld gereinigt. Dann kann ich ihm auch vertrauen, blind vertrauen, ihm auch eine blanke Unterschrift geben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Vertrauen, blind vertrauen. Zum Schluss eine Geschichte, die das zum Ausdruck bringt. Eines Nachts brach in einem Haus ein Feuer aus. Während die Flammen so hervorschießen, laufen alle raus. Die Eltern, die Kinder, alle raus. Die stehen da und gucken sich das Feuer an. In der Zwischenzeit ist auch die Feuerwehr da und fängt an zu löschen. Auf einmal merken sie, dass das jüngste Kind nicht dabei ist. 5-jährig. Auf einmal hören sie das. Es ist oben noch im Kinderzimmer. Aber durch den Rauch, durch das Feuer ist es nicht wirklich sichtbar. Und das Kind ruft um Hilfe. Und sein Vater sieht es und sagt, ich sehe dich, spring! Und das Kind sagt, Vater, ich sehe dich aber nicht. Und der Vater sagt noch einmal, ich sehe dich, das genügt, spring! Und das Kind springt. Und der Vater fängt es auf. Das ist diese blanke Unterschrift, die wir leisten können. Dass wir Gott blind vertrauen, dass er das Beste aus unserem Leben macht. Ich wünsche uns, dass wir dieses Vertrauen aufbringen. Es könnte die Mission in Afrika sein. Aber es hört sich immer so schlimm an. Ich sage immer, irgendwann kommen die Afrikaner zu uns, um uns zu missionieren. Deswegen brauchen wir uns auf der Ebene gar nicht so viele Sorgen zu machen. Es reicht, wenn wir hier etwas tun. Lasst uns Gott vertrauen. Amen.